Ein herzliches Willkommen zu Der gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter. Und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen. Denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. Für diese Folge habe ich mir das Thema Neue Wege gehen ausgedacht. Und zwar unterhalte ich mich mit Sandra Janke und Clara Fabri über die Alternativen neben unserem gängigen Musikerleben. Was gibt es für Berufe neben unserem Beruf? Was können wir kombinieren? Was trauen wir uns zu kombinieren? Und sind wir vielleicht auch manchmal mehr als einfach nur Musiker? Darüber habe ich mich, wie gesagt, mit den beiden unterhalten und wir haben so ein bisschen gebrainstormt und einfach mal einen Blick hinausgewagt aus unseren vielleicht manchmal etwas zu engen Strukturen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, viele inspirierende Aspekte und vielleicht traut sich auch jemand anders von euch, neue Wege zu gehen. Viel Spaß! Lasst uns da gleich anfangen. Ich sage euch erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, Clara und Sandra, zu einem Gespräch, was ich so ein bisschen mit dem Titel Neue Wege gehen überschrieben habe. Aber es ist, gucken wir mal, was. Also, wir sind jetzt gerade schon total schön eingestiegen und machen da jetzt einfach nahtlos weiter. Ich hatte die Idee schon letzten Sommer. Da hatte ich, vorletzten Sommer, 23, da hatte ich die Clara schon mal angeschrieben. Und da hattest du, Clara, irgendwas gepostet über Unterrichten oder irgendwas war da. Ich hatte auf Instagram irgendwas gesehen und da hat es bei mir aufgeleuchtet, dass ich dachte, ja, genau, so Kontext, auch mal anders unterrichten oder übers Unterrichten anders nachzudenken. Und dann dachte ich mir, es lässt sich super verknüpfen mit der Sandra, die ja auch dazu Menschen bewegt, neue Wege zu gehen oder andere Wege zu gehen. Und jetzt so zum Einstieg würde ich erstmal, vielleicht Sandra, magst du anfangen? Wie ist es, was sind so die gibt es Klassiker von deinen, von den Leuten, mit denen du arbeitest, was die alternativ machen? Und das sind ja, glaube ich, alles irgendwie welche im künstlerischen Bereich, oder?
Ja, genau. Ja. Also es kommen tatsächlich ganz viele zu mir, die, es ist ganz spannend. Also es gibt, finde ich, so zwei Hauptgruppen. Die eine Gruppe, die sind in der Festanstellung und die merken, dass sie sich unglaublich eingeengt fühlen. Also sie haben das Gefühl, dass sie in so einem System sind, in dem sie sich bewegen und dass sie das eigentlich super gut können, was sie da machen. Und gleichzeitig haben sie eben aber auch das Gefühl, dass sie das wahnsinnig einengt und dass sie das oft auch frustriert und das Gefühl haben, sie machen das halt, weil sie es machen müssen oder auch aus Sicherheitsgründen, weil da eben kommt das regelmäßige Geld rein. Und die suchen dann eine Alternative, was sie gerne machen würden. Und dann haben wir noch die Gruppe, die eigentlich mehr die Freischaffenden, die suchen eher noch nach Ergänzungen für ihr Tun, was deren Spektrum oder auch deren Profil, was sie sozusagen im Laufe ihrer Karriere oder Erfahrung eben noch so ja, also erlernt haben oder erfahren haben, was sie gerne weitergeben würden und würden das eben gerne nochmal nach draußen bringen in die Welt und suchen da eine Möglichkeit, das aufzubauen. Und ehrlich gesagt, was sie dann machen, ist relativ unterschiedlich. Da finde ich, da kann ich gar nicht so eine Plätzchenform jetzt geben, sagen, das machen irgendwie alle. Trotzdem kann man sagen, dass einige in die Beratung gehen. Und ja, und auch sowas, eine Art Coaching, kann man schon sagen. Jetzt hat es schon mittlerweile so ein bisschen einen schlechten Ruf bekommen, habe ich so das Gefühl, so dieses Coaching-Business, jeder plötzlich ist Coach und jeder kann das irgendwie machen. Und das finde ich ganz spannend, dass sich das so entwickelt hat, weil ich nach wie vor daran glaube, dass es extrem wichtig ist und dass wir alle durch Coaching wachsen. Und natürlich gibt es gute und schlechte, wie in jedem Bereich gibt es gute und schlechte irgendwie Ansätze und Menschen, die das besser können, Menschen, die das schlechter können. Deswegen heißt es aber nicht per se, dass MusikerInnen kein Coach sein können. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Erfahrungen, die MusikerInnen sammeln auf der Bühne, im Kontakt mit anderen Menschen, ja, und einfach mit auch im Kontext von Musik und Kunst unglaublich viele wertvolle Erfahrungen sammeln, um das weitergeben zu können oder auch um andere Menschen zu beraten und zu coachen. Deswegen finde ich, also der Weg von MusikerIn zu Coach ist relativ nah. Also ich sehe da eine unglaublich große Verbindung und einen Zusammenhang. Dann gibt es aber auch Leute, die nochmal merken in der Arbeit, wie unglaublich sie an die Kunst an sich oder an die Performance rangezogen werden, dass sie das eigentlich sozusagen so ein bisschen in die Schublade gesteckt haben, weil sie jetzt sich was Sicheres aufgebaut haben und dieses Unterrichten war ganz groß, weil man muss ja Geld verdienen und also muss man ja auch. Aber dass man in dieser Zeit eben vergessen hat, ich bin auch Künstlerin und möchte unglaublich gerne da draußen was in die Welt bringen. Und da entsteht oft auch was in unserer Arbeit, dass die Leute dann merken, ah, okay, ich sehe mich wieder als Künstler und gehe nochmal in diese Richtung und verstärke das. Und habe jetzt irgendwie Methoden und Werkzeuge, wie ich das sichtbar mache und zeige und dafür dann auch gebucht werde. Und dann gibt es die, die wirklich was ganz anderes machen nochmal. Also die haben irgendwie eine ganz andere Richtung irgendwie schon immer nebenher gemacht. Und verfolgen dann das. Also das ist ein Kollege von mir, der war nicht bei mir im Coaching, aber es ist ein Beispiel, das ich total spannend finde. Ein Sängerkollege von mir, der hat eine Backstube aufgemacht. Der hat irgendwann das Backen für sich entdeckt mit Sauerteig und hat jetzt in Stuttgart, kann man Werbung machen für das ganz tolle, er hatte mir letztens ein Panettone geschickt, Brotgesang heißt der Laden und macht super tolles Brot und Panettone und liebt das, was er tut. Und es ist so toll, ihn zu sehen, wie er da aufblüht. Also es gibt unglaublich viele Wege. Ich glaube nur, dass wir so nicht gelernt haben, das zu sehen. Wir sehen halt diesen einen Weg und das ist gefühlt, das kriegen wir auch irgendwie auf eine Art vermittelt. Es gibt einen Weg für MusikerInnen und der ist richtig. Und das hat sich halt aufgelöst mittlerweile. Das ist nicht mehr so. Und da wünsche ich mir, dass wir da hinkommen, um zu sehen, hey, es gibt viel mehr und wir dürfen viele sein, wir dürfen Dinge ausprobieren. Und das Leben ist ein Experimentierfeld, weil alles andere ist einfach langweilig.
Ich hatte gerade so das Bild, als du erzählt hast, der Bäcker, der auch Opernsänger ist, irgendwie so, dass es dann wie so eine Backstube gibt mit Opernmusik oder irgendwie, weißt du, dass sich das so auch so vermittelt, auch dadurch ein Stück weit vermitteln lässt, auch wieder Lust an Kunst, an Musik. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man über solche Schienen wieder Musik vermitteln kann. Ich zum Beispiel mit meiner Fitnessgeschichte und meiner ganzen Biomechanik-Bubble, ich finde es total spannend, wenn da, weil da sind zu 90% Nicht-Musiker dabei, die überhaupt keinen Bezug dazu haben und die sind aber interessiert und ich denke mir, geil. Und wenn es nur zwei davon sind, die dann mal sagen, wow, okay, ich könnte jetzt eigentlich mal ins Konzert gehen und könnte mir das mal anschauen und mich mal mit dieser Welt beschäftigen, ist mega. Also da entstehen ja auch wieder Verknüpfungen und man holt ganz neue Leute ins Boot. Und das finde ich auch einen total coolen Aspekt. Das ist mir jetzt einfach gerade so aufgeleuchtet. Und du hattest gerade das erwähnt, quasi, dass so uns irgendwie als einzige Alternative, die aber nicht sehr geschätzt wird, sage ich jetzt mal so ganz plakativ, wer ist das Unterrichten? Und da komme ich jetzt quasi zu dir, Clara. Du neue Wege gehen. Ich bin eben über diesen Kontext Unterrichten auf dich gekommen. Du machst aber natürlich auch andere Sachen. Du unterrichtest jetzt nicht nur. Wie würdest du aber sagen, jetzt mal, fangen wir mal mit Kontext Unterrichten an. Gab es irgendwas, was dich am klassischen oder ja, doch, gab es irgendwas, was dich an diesem klassischen Bild Unterrichten gestört hat oder dass du irgendwie gemerkt hast, irgendwie muss da was anders laufen.
Ja, also mich hat es irgendwann gelangweilt, wöchentlich so Einzelstunden zu geben und wöchentlich einfach gemeinsam zu üben. Und ich habe einfach gemerkt, oh, irgendwas geht da nicht weiter und auch die Bedürfnisse ändern sich total. Also ich habe auch viele Erwachsene und die haben eben gar nicht so viel Zeit. Da passt zum Beispiel wöchentlich nicht unbedingt rein und so weiter. Und dann habe ich bei Sandra ein Coaching gemacht, daher noch die Verbindung, und ein neues Konzept entwickelt mit für Erwachsene, die im Ensemble lernen. Und hat dann gemerkt, ey, ich bin voll frei, es muss doch überhaupt nicht, wieso mache ich eigentlich dieses wöchentlich? Ich kann ja alles machen. Ich kann die Termine legen, wie ich will. Ich kann mal einen ganzen Tag machen. Wir können zusammen ins Konzert gehen. Und sowieso, was ist mir denn eigentlich wichtig im Unterricht? Nämlich merke, naja, mir ist halt voll wichtig, dass der Körper mit reingenommen wird, viel mehr in den Unterricht. Und die Geselligkeit, die Gemeinschaft, dass man sich verbindet und dass man sich in der Gruppe wohlfühlt, in der Gruppe eigentlich lernt, so sich selbst anzunehmen, wie man ist und zu sehen, ja, jeder hat seine Schwierigkeiten irgendwo und wir lernen zusammen und kommen dadurch viel schneller in so ein freies Miteinander, in so ein viel freieres, schöneres Spielen und eben tragen uns gegenseitig auch. Und es hat total gut funktioniert. Also meine Schüler lernen viel schneller in dieser Art, in diesem Gruppenunterricht und sind viel motivierter, weil natürlich übt man auch, wenn man weiß, okay, die anderen haben sich jetzt auch vorbereitet, dann ja, übe ich lieber auch mal und so weiter. Und ja, durch das ganze Online gibt es dann auch natürlich auch viele andere Möglichkeiten, dann mal online was aufzunehmen oder Noten zu verschicken oder auch mal zwischendrin im Chat zu fragen, hey, ich komme hier nicht weiter. Wie ist denn bei
Machst du das vor
euch?
allem online?
Nee, wir treffen uns alle 2 Wochen vor Ort. Und online ist dann so ein, gibt's Noten, gibt's Aufnahmen von mir und ist eben ein Austausch. Es gibt so Chatgruppen, wo man einfach dann so ein bisschen immer wieder dranbleibt, wo dann ab und zu so ein Check-in kommt oder jemand hat eine Frage oder es entsteht eben auch sowas wie, hey, ich habe voll gesehen, das voll das coole Konzert, wo, wer will mit oder sowas. Und dadurch ist man eben ständig so ein bisschen dran, hat aber nicht so viele feste Termine vor Ort, kann eben auch mehr frei gestalten, wann man was üben möchte oder so.
Und sind das vorrangig Erwachsene oder hast du da auch dann gemischte Altersgruppen? Also wie gestaltest du das, wenn da jetzt eine Neunjährige kommt und ein 53-Jähriger?
Also in meinen Workshops habe ich das tatsächlich auch schon mal komplett gemischt, weil ich finde, Vielfalt ist total wertvoll und je vielfältiger, umso cooler auch vom Musikgenre her. Und es hat total gut funktioniert. Aber in meinen Gruppen jetzt, da habe ich das getrennt mit Erwachsene und Jugendliche.
Ja, wahrscheinlich, weil das Wording auch ein bisschen, also die Kommunikation ja doch ein bisschen anders sein muss an manchen Stellen. Also ich glaube, es gibt viele Kinder, die total, die du sprachlich auch erreichst, wie wenn du dich jetzt mit einem Erwachsenen unterhältst. Ich will das nicht immer runterreduzieren, dass Kinder irgendwie zu noch nicht genug entwickelt sind oder sowas. Das halte ich eher für einen Trugschluss. Ich glaube, Kinder checken viel mehr. Und ich kann mir das auch voll spannend vorstellen, wenn Erwachsene mit Kindern in so einer Gruppe sind, in einem Workshop, man lernt unglaublich viel von Kindern, wie die Dinge verarbeiten und wie die an Sachen rangehen.
Ja.
Glaube ich, da sind total coole Momente dabei. Stelle ich mir richtig gut vor. Ja,
Genau so.
Lara. Also,
Ja.
ja, sag mal du,
Also noch
Sandra. Ja, ich wollte
ungeachtet der.
unbedingt.
Ja.
Achso, sorry. Haben wir uns hier mitten reingeredet? Bitte erstmal Clara.
Ja, dieses Unbedarfte der Kinder ist eben oft schön zu sehen. Und für die Kinder ist toll zu sehen. Ja, die Erwachsenen lernen auch und die wollen lernen. Das ist super wertvoll. Und ja, eigentlich dann dieses Spielerische verbindet dann alle, ja, und so Ja.
Clara, ich fand es total spannend, als du gesagt hast, und es funktioniert. Also, weißt du, die lernen was. Und das finde ich total cool, dass du das so sagst, weil das ist ja wirklich so ein Glaubenssatz von uns oder auch etwas, wie wir über das Studium oder über unser Instrument lernen, rangekommen sind oder glauben, dass das eben nicht funktioniert. Also, wir gehen erstmal davon aus, es funktioniert nur so. Es funktioniert so, dass wir im Einzelunterricht das lernen und so lernen wir, perfektionieren wir ein Instrument. Und wir sind da so felsenfest davon überzeugt, dass wir uns überhaupt nicht erstmal öffnen können oder vorstellen können, dass das anders funktioniert. Und dann echt sich mal diese Frage zu stellen, ist das denn wahr? Stimmt das überhaupt? Und das finde ich so cool, dass du das eben nochmal einfach so, das kam ganz natürlich aus dir raus und es funktioniert. Und dann, ne, also warum auch nicht? Warum sollte es nicht funktionieren? Es ist nur, wir haben es einfach nie probiert. Es ist einfach ein festgefahrenes System. Wir glauben, so ist es und dann muss es so sein. Und das beweist eigentlich das Gegenteil. Und das haben ganz viele, übrigens, der Menschen, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, die es umgestellt haben, die haben alle bestätigt, die Wertschätzung über das, was ich tue, ist viel größer geworden. Der Zusammenhalt bei den Leuten ist viel größer. Der Spaß am Musizieren, wirklich mit anderen unterwegs zu sein, Musik zu machen. Die lernen an sich viel mehr von selbst, weil sie eben eine Motivation haben. Das sind andere Leute, die sind abhängig von mir. Das heißt, ich will was tun. Ich finde, also das ist so schön zu hören.
Ja.
Absolut, absolut. Clara, warst du mal an der Musikschule angestellt? Weil das machst du jetzt wahrscheinlich frei, nehme ich an. Das geht nicht in irgendeinem Rahmen, der vorgegeben ist.
Ja, ich war auch mal in der Musikschule. Genau, und das hat dann aber, als ich Kinder bekommen habe, hat es nicht mehr zusammengepasst. Einfach habe ich gemerkt, oh ey, ich will nicht so viel weg sein von meinen Kindern für so wenig Geld auch. Also es war einfach,
Ja.
nee, also das lohnt sich
Ja.
gar nicht.
Ich habe diese Woche einen Podcast aufgenommen mit Anton Barachowski und Christoph S. Anton Barachowski ist der Konzertmeister vom BR. Und ich fand das ganz interessant. Er hat auch so ein bisschen erzählt über seine Zeit. Er kommt aus der ehemaligen Sowjetunion. Und hat so russische Geigenschule erlebt. Und die ist natürlich dieses Schulsystem ist ein sehr strenges, wie man sich vorstellen kann. Aber er sagt auch, ihm hat es unglaublich gut getan auf eine gewisse Art und Weise. Da spielen viele, viele Faktoren mit rein. Aber wir haben so ein bisschen, er hat dann gemeint, er hat auch mal dann in Deutschland unterrichtet später. Und er konnte jetzt mit dem Aspekt, alles muss Spaß machen und alles muss so irgendwie toll sein und so, kann er relativ wenig anfangen, kann ich auch nachvollziehen. Ich kann auch seinen Standpunkt total nachvollziehen, weil er sagt, er hat Geige gelernt, nicht mit dem Gedanken, ich muss das jetzt super machen, weil ich später ein Superstar werden will, sondern da gab es überhaupt kein Ziel. Da gab es einfach nur dieses Jetzt. Ich mache jetzt etwas und das mache ich so gut, wie es geht, einfach um der Sache willen. Das fand ich so einen ganz spannenden Aspekt, was jetzt vielleicht ein bisschen konträr ist zu dem, was du gerade beschrieben hast, Clara, dass es oh, ja Spaß und irgendwie Flow und so ein tolles Erlebnis. Ich finde so dieses süß und sauer, ne? Diese Mischung zwischen wie viel Geradlinigkeit und wie bringe ich Flow und Motivation mit rein? Wie stehst denn du zu dem Thema, trotzdem, dass es irgendwie eine Struktur und ein System und eine gewisse, trotzdem auch Strenge braucht? Kommt es bei dir vor oder ergibt sich das von allein, weil die quasi in der Gruppe so diese Dynamik entsteht, wo ich bin, habe mich nicht so gut vorbereitet wie die anderen? Oder ist das was, was du vorgeben musst?
Also in diesen Erwachsenengruppen, da gebe ich eigentlich nicht viel Strenge vor, weil die haben einfach, also da sage ich ja, okay, wenn ihr das, obwohl, warte mal, das entsteht eigentlich doch, da entsteht ein bisschen Strenge, wenn die halt die Vorspiele haben. Also ich habe schon Ziele und bis dann und dann machen wir eben aus, was wir da erreichen wollen, wie es sein soll. Und dann läuft es bei den Erwachsenen von alleine. Bei den Jugendlichen mache ich auch immer Ziele aus. Also wir haben immer, also spätestens nach 3 Monaten ist ein konkretes Ziel, wo wir schauen, wie wir hinkommen und dann das auch überprüfen, wie war es oder bin ich hingekommen oder bin ich nicht hingekommen. Und eine Schülerin von mir im letzten Jahr, wollte zum Beispiel auch im Landesjugendorchester sich bewerben und dann war halt klar, okay, was sind die Anforderungen, dies, dies und das. Und dann gucke ich natürlich, dass wir da zusammen hinkommen. Aber ich habe den Eindruck, also bei meiner, dass die das dann von selber wollen, die kommen halt von selber, ich will das schaffen. Und dann, ja, machen wir das zwar zusammen, aber ich weiß nicht, so streng muss ich gar nicht sein eigentlich.
Ja, ich glaube, es ist.
Ich habe eher den Eindruck sogar, dass die selber damit sich so streng sind, dass ich oft eher nochmal sagen muss, ey, Mut zum Weglassen. Guck mal, die und die Zeit hast du, das und das musst du bis dahin schaffen, das und das musst du einfach weglassen. Das kannst du gar nicht, das kannst du nicht von dir erwarten. Ich habe eher immer noch mal so das Gefühl, ich locker die noch mal und dann, also die hat es dann geschafft.
Ja.
So hat auch richtig Teile weggelassen von dem, weil ich gesagt, du, die haben dir das jetzt in so kurzer Zeit gegeben, das ist Menschen unmöglich. Du machst dich kaputt, wenn du das jetzt alles irgendwie, was ich 3 Tage vorher 20 Seiten Noten. Und ich gesagt, okay, und wir lassen das und das jetzt weg und wir kommunizieren das. Ja.
Es fördert irgendwie so, habe ich das Gefühl, es fördert ganz viel intrinsische Motivation, also dass man
Genau.
von sich aus innen drinnen motiviert ist. Und das finde ich, glaube ich, irgendwie eh ein Stück weit die beste, wie auch immer, die dann zustande kommt. Sandra, du hast gerade so viel genickt, als sie Clara erzählt hat mit der Strenge. Wie ist es denn, wenn du dich zurückerinnerst an dein Studium mit Strenge? Ist es was, was du erlebt hast? Also nicht Strenge von. Ja, also, ne, so böse, sondern einfach konsequent. Konsequenz. Also ich glaube, ich habe die relativ wenig von außen bekommen. Ich habe die genau, was Clara eigentlich beschreibt, ich hatte die in mir. Also, und die war eben auf das Ziel gerichtet. Also, und deswegen glaube ich auch, es hat schon, also auch wenn der Konzertmeister sozusagen in dem Moment gelebt hat, ich glaube trotzdem, dass irgendwo natürlich, also das Beste daraus zu machen oder der Best oder ne, das Instrument unglaublich meisterhaft zu können, ist ja trotzdem ein Ziel.
Es ist ein Ziel, auf jeden Fall.
Genau, und das hat ihn sozusagen innerlich auch motiviert. Und er hat es natürlich auch von außen bekommen, das ist ja nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Struktur. Aber wenn jemand sozusagen nicht dieses Ziel verfolgt, sage ich jetzt mal, irgendwo in so einem professionellen Rahmen das zu machen, ist für mich auch die Frage, ob man das braucht, also ob ich von Strenge das geben muss oder ob ich nicht eher fördern soll, die Persönlichkeit zu entwickeln über das Instrument und den Menschen freilasse. Und da eben immer zu schauen, wo will diese Person hin? Und auch da, also bei mir selbst kann ich wirklich sagen, das kam von mir. Also die Disziplin, die Kontinuität dran zu bleiben, den Willen da rein zu buttern, das musste keiner machen für mich. Das wollte ich.
Ich finde, möchte auch da so ein bisschen drauf hinaus, weil ich glaube, dass das, was du dann mit deinen Leuten machst, das braucht ja auch ein gewisses Durchhaltevermögen und eine Konsequenz und ein Ziel. Also das ist ja jetzt nichts, was irgendwie so aus dem Himmel runterfällt, sondern man braucht ja auch wirklich Struktur, eine Vorstellung, was möchte ich jetzt machen? Oder erstmal eine Vorstellung, was möchte ich machen? Bis man die findet, ist ja auch manchmal, ne? Wenn man noch nicht so weiß, was man alternativ überhaupt kann, was man für Fähigkeiten hat. Und das darüber kann ich mir vorstellen, bei diesem Prozess bestimmt auch wieder was Befruchtendes für das eigene Instrument oder den Gesang, was auch immer man künstlerisch macht, auch wieder dabei ist, dass man vielleicht da, also das ist jetzt die Frage, stellst du das fest? Dass da welche dabei sind, die sagen, boah, ich kann jetzt auch irgendwie viel besser üben und ich habe irgendwie entwickle ich mich auch als Musiker oder als Künstler, was auch immer ich jetzt mache, instrumental oder.
Ja, unbedingt. Also da gibt es einen riesen Zusammenhang. Wirklich, das ist ganz spannend zu beobachten, weil wir eigentlich, wenn wir ins Coaching gehen, geht es nicht um das Instrument oder das Künstlersein, sondern es geht eigentlich erstmal primär darum, wie baue ich mir was anderes auf und vor allem auch, wie kommt da noch mehr Geld rein. Das ist ein berechtigter Wunsch, der erstmal da ist. Und über diese Arbeit entwickelt man sich eben als Persönlichkeit aber nochmal darüber hinaus und bekommt eine Entspanntheit gegenüber dem eigenen Künstlersein, dass das oft eben da auch nochmal fruchtet und oft auch zu einer Motivation führt und Inspiration wieder üben zu wollen. Das ist das, was ich ganz am Anfang erklärt habe, dass ganz viele wieder in diesen künstlerischen Bereich nochmal eher reingehen wollen. Und auch sich nochmal entspannter sehen, also und so eine Entspanntheit in die Musik bekommen und dadurch besser werden. Das ist etwas, was ich bei mir selbst auch festgestellt habe, dadurch, dass ich das gemerkt habe, dass ich eine Fähigkeit habe, die außerhalb meines Instruments Stimme liegt, nämlich das Coachen, das Zuhören, in die Führung zu gehen, in positive Führung zu gehen, wurde ich als Sängerin nochmal besser und hatte mich, also hatte da wirklich das Gefühl, ich bin auf dem Höhepunkt auch meiner künstlerischen Sa Karriere. Und das ist unglaublich zu beobachten und total befriedigend.
Ja. Ich empfinde das genauso und ich finde, dass dieses Fähigkeiten entwickeln, also ich orientiere mich ja viel über diesen Motivkompass. Quasi wir haben bestimmte Bedürfnisse, wir wollen uns durchsetzen können, wir wollen entspannt sein, wir wollen uns sicher fühlen und irgendwie Leichtigkeit und Freude. Und man kann quasi sagen, dass wir als Menschen unterschiedliche Anteile in uns haben oder unterschiedliche Rollen spielen. Es gibt mich als die Rolle, die Horn spielt. Ich bin aber auch die Rolle, die als Partnerin mit einem Menschen zusammenlebt. Ich habe die Rolle als Tochter. Ich habe die Rolle als Fitnesscoach. Ich habe die Rolle, die sich mit dem Gehirn auseinandersetzt. So, ich habe ganz viele Rollen. Und in diesen Rollen habe ich Unterschied, ist dieser Motivkompass unterschiedlich, leuchtet unterschiedlich auf. In dem einen habe ich mehr Selbstwirksamkeit, weil ich einfach viel mehr Autorität oder viel mehr Selbstwirksamkeit habe. In dem anderen habe ich so dieses Angenommensein und dieses, kann ich so diese menschliche Nähe irgendwie, ne? Und ich glaube, je facettenreicher wir unser Leben gestalten, sprich, je mehr Rollen wir vielleicht auch, ohne dass es jetzt ins Schizophrene abdriftet, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber je bunter und je reicher wir unser Leben gestalten, umso mehr Zugriff haben wir auf diese vier Felder und die ergänzen sich gegenseitig und ich kann jetzt ganz anders mit meinem Instrument umgehen, weil ich so viele mehr Kompetenzen habe und ich einfach mehr krass, ich bin jetzt nicht, ich muss hier nicht als die Rolle der Hornistin sitzen, die Schiss hat, wenn sie jetzt einen Ton verkiekst, dass sie dann in der Rolle versagt und keine anderen Rollen mehr hat, sondern ich kann mich als die Rolle von dem Gehirncoach hinsetzen, kann sagen, ja, weiß ich nicht, ich hab da einfach einen ganz anderen Zugang. Versteht ihr, was ich meine damit?
Ja, ich denke auch, dass dieses Instrument üben, ja, dass wir uns eigentlich den ganzen Tag üben. Ich meine, wir üben uns selber und es überträgt sich aufs Instrument. Es ist nicht nur der Moment, wo wir in der Kammer sitzen mit unserem Instrument, das wir üben, sondern eigentlich üben wir den ganzen Tag.
Ganze Leben lang.
Das ganze Leben lang. Und es spielt alles mit rein.
Ja, du merkst es ja auch
Ja.
als Sportlerin, du hast auch gesagt, dir ist der Körper ganz wichtig. Du wirst wahrscheinlich auch merken, wenn du irgendwie Sport machst, dass du merkst, ah, krass, das ist eine Kompetenz, die ich gerade irgendwie für mich aneigne, die kann ich auch an der Klarinette nutzen. Also sei es nur Beweglichkeit von der Schulter und du merkst plötzlich beim Halten der Klarinette, oh, ich halte die ganz anders und ich habe da plötzlich, kann ich anders atmen. Und so kommt über ein scheinbar fremdes Feld, kommt die Kompetenz mit rein in dein Anteil der Klarinettistin. Ne? Und ich glaube, das ist sowas, vielleicht, was vielleicht auch hilfreich ist, dass selbst die abstrusesten und scheinbar abgelegensten Felder, sei es jetzt auch der Bäcker, ich kann mir vorstellen, dass man wenn man den Sauerteig irgendwie hochzieht, dass man da auch irgendwelche Synapsen aufleuchten kann, was mit, weiß ich nicht, La Traviata zu tun haben könnte oder so.
Ja, also bei ihm weiß ich, ist zum Beispiel der Aspekt der Liebe. Er sagt, alles, was er tut,
Schön.
tut er wirklich mit Liebe. Der bearbeitet diesen Teig und gibt da voll seine Liebe rein. Er findet es fantastisch, das zu tun. Und das ist beim Singen bei ihm genauso. Und das finde ich, bringt mich nochmal auf den Gedanken, so wie wir als Mensch sind, sind wir eben auch oder musizieren wir auch oder sind wir auch als MusikerInnen.
Ja.
Deswegen passt es so, was du gesagt hast, mit dem bunten Reichtum, den wir uns aneignen. Das, was wir alles in unser Leben holen, wird sich hörbar machen in unserem Klang. Auf irgendeine Art und Weise, da bin ich total überzeugt von, auch wenn das jetzt vielleicht, keine Ahnung, spirituell klingen mag oder wie auch immer.
Ja.
Ich glaube, dass sich das unglaublich widerspiegelt in dem,
Ja.
wie wir
Ja.
musizieren.
Ja, das ist immer gleich so spirituell und ferner liefen klingt. Ich glaube, damit müssen wir uns noch eine Zeit lang auseinandersetzen, aber das Argument wird immer weniger wirksam. Und ich glaube, je mehr die Zeit fortschreitet, umso mehr merken alle, wir haben es vielleicht schon gemerkt, aber merken auch die um uns herum, da ist was dran. Also auch dieses Thema Atmung zum Beispiel. Ich bin ganz viel in meiner Biomechanik-Bewegungsszene. Da geht es gar nicht so viel um Gewichtestemmen, sondern da geht es vor allem erstmal darum, wie funktioniert Atmung. Und fast alle sagen, als allererstes sagen sie, es ist was Esoterisches, was da auf sie zukommt. Und ich kann das total esoterisch auslegen. Natürlich, ich kann mich mit einem Kundalini-Yogi darüber unterhalten und der sagt mir, ja, du aktivierst dann deine Kundalini und dann hast du irgendeine Erleuchtung und es passiert was. Gibt's auf jeden Fall. Aber hat da, bevor das passiert, passiert so viel mechanisch. So viel Handfestes, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und wenn wir es schaffen, einfach zu diesen, die klaren Strukturen hinter manchen Sachen aufzuzeigen, glaube ich, haben wir ganz viele Möglichkeiten, neue alternative Wege zu gehen, die dann nicht mehr alternativ sind, sondern die normal sind. Also ich glaube, es wird in der Zukunft normal sein, selbst für ein im Orchester, für Orchestermusiker, dass sie noch was anderes machen. Weil ich glaube, das ist so die Königsklasse, dass dieses eine feste Anstellung als Solist an der Oper oder im Opernchor oder jetzt so diese großen festen Stellen, dass auch das ein bisschen aufweicht und man merkt, es geht auch anders. Vielleicht ist es auch selbst ein Trugschluss, dass man sich sagt, ich muss 4 Stunden am Tag üben, weil nur so funktioniert's. Weiß ich nicht. Ja. Ist nichts, was, glaube ich, morgen entsteht,
Ich
aber
glaube auch
glaube
nicht,
ich, was
dass das für
entstehen
alle
kann.
funktioniert. Ich glaube nicht unbedingt, dass das für alle funktionieren kann. Also ich verstehe, was du meinst und ich glaube, das ist sehr persönlichkeitsabhängig. Ich glaube aber, dass es nicht ausgeschlossen ist. Also und dass wir uns dem öffnen können. Und also wirklich den Personen diesen Raum zu geben, die das spüren in sich, dass sie eben noch gerne was anderes leben wollen als nur das eine, dass da Platz ist und dass das möglich ist. Und genauso diejenigen, die sich voll dem verschrieben haben, genauso auch diesen Raum bekommen und nur das machen dürfen. Genau, also ich sehe da
Das hast
sozusagen
du schön.
die Öffnung, das
Ja,
sehe
das
ich.
hast du schön ausgedrückt. Ja. Und das aber eine Toleranz auch gegenseitig da ist. Also das nicht so ein, das kann ja nichts werden.
Ja.
Ich glaube, damit sind wir alle drei irgendwie konfrontiert worden. So, es gibt nur diese eine Schiene und wenn du die nicht schaffst, dann gibt es nur so eine ganz niederschwellige Alternative. Ja. Und so bin ich auch, ich habe im Anfangsgespräch, das hatte ich mit euch die Geschichte geteilt, eben dieser Gedanke, als ich mit dem Musikstudium angefangen habe, ich wurde da nie wirklich, also ich muss es nochmal jetzt für alle, die zuhören, wiederholen, ich wurde nicht so richtig rangeführt an diesen Beruf der Hornistin, weil ich nie wirklich einen kontinuierlichen, stringenten Unterricht hatte. Ich hatte, würde ich jetzt mal sagen, null Struktur. Ich hatte von vielen Sachen bis ins Studium hinein keine Ahnung. Ich musste mir viele Rubbellose quasi noch freirubbeln in meinem Verständnis von vielen Sachen. Aber ich hatte das Gefühl, als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich mir gedacht, oh, das bin ich aber nicht. Also da, wo die mich hinhaben wollen, ich weiß gar nicht, ob ich dahin will. Also ich hatte nicht mal, weil ich nicht wollte, sondern weil ich keine Idee davon hatte. Ich wusste gar nicht, wo führt es hin. Und dann hat man mit mir Orchesterstellen geübt und jetzt so im Nachhinein, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich es ganz anders machen, weil jetzt habe ich viel mehr Verständnis. Aber ich wüsste jetzt auch, ich glaube, nur rein mit einem Orchesterberuf werde ich nicht glücklich. Und da hatte ich eben gesagt, das ist dieses, wenn ich das ausspreche, glaube ich, wahrzunehmen, dass noch ganz viele um mich herum diesen Gedanken haben, ja, du redest dir das halt schön, weil du es nicht ins Orchester geschafft hast. Und das finde ich, da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Da hatten wir vorhin, sind da so viele schöne Sachen aufgeploppt. Du hattest da auch vorhin, Clara, du hast auch gemeint, du hast gemerkt, so ein Orchesterberuf, da immer still sitzen und so. Jetzt nicht, dass es was damit zu tun hätte, dass wir immer nur still sitzen müssten, aber so richtig zu Hause hättest du dich da auch nicht gefühlt, oder?
Ja, genau. Ich habe das letztes Jahr, habe ich mal mein erstes Probespiel im Leben gemacht. Und es war einfach cool zu merken, so, boah, ich schaffe das, ja, ich kann das üben und ich kann mich da hinstellen und das machen. Und aber gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, boah, ich wollte das einfach nur mal ausprobieren, ob ich das schaffe, so ein Probespiel zu machen. Aber ich könnte mir gar nicht vorstellen, wirklich immer so, also erstmal im Sitzen zu spielen, ich stehe einfach gerne, und immer so einen Chef vorne zu haben und nur das zu spielen, was es eben vorgegeben hat, und eben Musik so als Dienst zu haben, so richtig. Weil ich liebe es einfach total frei zu sein und mir selber zu schauen, welche Musik hat wirklich mit mir zu tun, auf was habe ich Lust, oder eben auch frei im Genre zu sein, ja, zu experimentieren und auch mal, weiß nicht, bei unserem Weihnachtsprogramm, das wir gerade spielen, kann ich am Schluss halt auch mal völlig ausrasten und auf die Cajon schlagen und rumschreien, ja. Oder irgendwas. Wenn ich Lust drauf habe, ich kann machen, was ich will. Und da habe ich eben auch gemerkt, ja, dass viele Musiker eben nach sich wie so eine Festanstellung schaffen, auch die Freischaffenden, ne? Sie eben dann nach dem Studium sich private Schüler holen, die dann monatlich bezahlen, und es ist dann eigentlich auch wie so eine Festanstellung. Und dass sie dann auch viel in so Bands oder irgendwo mitspielen, wo eben so vorgegeben ist, was gemacht wird. Oder ich erlebe auch, dass man dann, weiß nicht, dass man ein Konzert zusammen konzipiert, und dann wird so gesagt, ja, und dann nehmen wir noch den Beethoven rein, weil das Publikum möchte das hören. Dann frage ich, ja, willst du den spielen oder nicht? Weil ich mag den eigentlich nicht so. Dann denke ich so, ja, wir sind doch, genau dazu sind wir doch frei und können machen, was wir wollen, was uns gefällt. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass je mehr ich das mache, worauf ich Lust habe und das selber wertschätze und feiere, umso mehr berührt es natürlich auch das Publikum wieder. Und ja.
Ja. Mir kam gerade so der Gedanke, eigentlich meint man das eher so ein bisschen. Es ist so ein bisschen das, was du beschreibst, worin ich Jazzmusiker so ein bisschen sehe. Die haben ja nicht dieses, für die gibt es ja nicht diese eine Anstellung, auf die sie jetzt hinarbeiten, sondern die wissen, glaube ich, von vornherein schon, das wird eine freie Nummer und ich bin da frei. Also nicht nur die Musik ist frei, was ich mache. Die sind da, glaube ich, ein bisschen. Also ich erlebe es zumindest bei uns in der Hochschule damals, hatte ich schon das Gefühl, es tut sich so ein bisschen auf, dass die mehr Selbstmanagement mitbekommen.
Ja.
Das würde ich mir aber auch wünschen, dass das in den anderen Fächern, die Orchesterinstrumente, dass das auch so ein bisschen mehr aufkommt. Sandra, wie ist es? Du bist, glaube ich, an der Hochschule oder warst du, bist du, machst du das noch an der Hochschule?
Nee, ich war 5 Jahre fest an der Hochschule, also im künstlerisch-akademischen Mittelbau sozusagen. Und dann habe ich das zugunsten meines altes Leadership, meines kleinen Unternehmens sozusagen gekündigt. Die sichere Festanstellung. Und das mache ich nicht mehr.
Ja, aber ich meinte, dass du Kurse an Hochschulen gibst für dieses quasi neue Wege gehen, Selbstmanagement so ein bisschen. Da meinte ich, habe ich mal was gesehen. Genau.
Ja, das
Und
stimmt.
für welche Fächer machst du das? Kann da jeder kommen oder wie
Da kann jeder
gestaltet sich
kommen,
das?
tatsächlich. Also das ist wirklich offen für alle. Das ist im Rahmen, bei uns jetzt hier in Leipzig war es im Rahmen des Mentoring Arts Programms. Da kann man sich bewerben aus jedem Bereich. Und das ist wirklich für Studierende, die Lust haben, sich außerhalb des Instruments nochmal weiterzubilden, zu überlegen, wo geht's lang für mich, also neue Wege zu erkunden, unterschiedlichste Themen anzugucken, Management, Zeit, unterschiedliche Richtungen, Sichtbarkeit, Identität, all das kommt in diesem Programm vor.
Und wie hast du so Gespräche wahrscheinlich auch mit den Leuten geführt? Wie war so der Tenor oder was hast du für einen Eindruck? Ist es was, wo sie total offen sind und sagen, endlich kommt jemand und hilft uns da? Oder ist es eher so ein bisschen noch befremdlich und brauche ich ja nicht, um besser singen zu können oder um besser Horn spielen oder Klarinetten spielen zu können?
Ja, also das ist, ich finde, das ist noch in seinen Anfängen so, sag ich mal, beziehungsweise das Bewusstsein hat sich, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre dort auch wieder, entwickelt sich das Bewusstsein dahingehend, dass das wichtig ist. Und gleichzeitig stelle ich eben fest, dass Studierende noch an einem ganz anderen Punkt sind, in einer ganz anderen Bubble sind, als jetzt die Klienten, die frei zu mir kommen, sozusagen, ne, die über mein Business zu mir kommen, weil die einfach eben in dieser Bubble leben. Ich studiere jetzt erstmal mein Instrument oder meine Stimme und dann gehe ich raus und dann wird was passieren oder dann kriege ich diese Anstellung. Das ist eine gewisse, sage ich mal, Naivität dabei und ich glaube, dass die wichtig ist tatsächlich, wenn man sich diesem Beruf verschreibt. Wenn wir das nicht hätten, würden wir es wahrscheinlich gar nicht machen oder wenn wir eben so nicht diese Leidenschaft oder vielleicht Naivität, vielleicht sogar das falsche Wort.
Nee,
Aber
ich finde es gar nicht so falsch.
jedenfalls, also dass man sich da erstmal reinschmeißt, ja. Und ich kenne es auch von mir selbst, muss ich nochmal auch über mich das sagen. Mich hat es überhaupt nicht interessiert, solche Themen. Ich weiß, bei uns gab es zum Beispiel Selbstmanagementkurse in der Hochschule. Ich habe das nie belegt. Das war mir völlig Wumpe. Ich wollte einfach nur auf die Bühne. Und deswegen kann ich das total gut nachvollziehen. Und deswegen ist es aber interessant zu beobachten, dass jetzt die letzten Jahre, dass es eben doch über dieses Mentoring Arts Programm bei uns verstärkt dahin geht, dass Studierende sich damit auseinandersetzen. Will ich wirklich in der Anstellung? Will ich vielleicht doch meine freien Projekte machen? Und wie mache ich das denn dann, wenn ich merke, dass da was in mir brodelt? Und deswegen sehe ich da eine Entwicklung und die ist schön und trotzdem ist es was anderes, Studierende zu sein und draußen wirklich in dann im Freien, in der freien Wirtschaft, im Leben unterwegs zu sein.
Vielleicht brauchst erst noch so ein paar, also das klingt, es ist jetzt, ich möchte jetzt nicht davor vorprimen, aber vielleicht brauchst manchmal erst Läuterungsprozesse im Leben, bevor man irgendwie Handlungsbedarf sieht. Was nicht heißt, dass jeder in einen Läuterungsprozess reinmarschiert, wenn er sich nicht schon im Studium mit solchen Sachen auseinandersetzt. Aber es ist ja, ne, ich gehe erst zum Arzt oder ich gehe erst zum Physio oder ich gehe erst irgendwie dahin, wenn ich merke, boah, mir geht's nicht gut. So vorsorgend sind wir irgendwie, liegt nicht in unserer Natur, zumindest bisher noch nicht. Aber ich frage mich, wie man es gestalten könnte, dass es irgendwie, ja, dass es noch mehr Platz bekommt. Ich glaube, dass zum einen viele, die in der unterrichtenden Funktion sind, da auch ein bisschen offener dafür sein dürften. Ich glaube, dass die einen großen Teil dazu beitragen, wie die Leute an der Hochschule ins Leben schauen. Also wenn da so ein Lehrer dabei ist, der sagt, du, ich bin ganz klar dafür, da dich am Instrument vorwärts zu bringen. Aber wenn du zum Beispiel in so einen Kurs mal gehst oder dich mal mit anderen Dingen neben dem Instrument auseinandersetzt, könnte es sein, dass es dich auch am Instrument weiterbringt. Also diese Brücke auch irgendwie gedanklich mal zu schaffen, dass nicht nur Technik und nicht nur irgendwie nur die eine Sache uns vorwärts bringt, sondern dass auch einfach ich aus anderen Bereichen, jetzt komme ich wieder zu meinen Anteilen zurück, dass ich da irgendwie Kompetenzen sammeln kann. Vielleicht ist es so ein bisschen dieses, man könnte es an Hochschulen ein bisschen so aufziehen, dass man Leute kompetent auf allen Feldern macht.
Ja, also ich meine, ich würde mir das total wünschen, jetzt persönlich. Und auch da muss ich trotzdem sagen, ich glaube auch, dass es anders funktioniert. Also, weißt du, wir sehen es jetzt,
Ja,
die
ja,
ganzen
ja.
großen Solisten, die hier auf den Bühnen stehen, die im Studium das nicht bekommen haben. Und trotzdem, also die sind geniale Musiker, MusikerInnen. Und
Ja.
ich glaube, dass es eben ja eine persönliche Sache auch ist. Wir wollen das gerne. Also wir sitzen hier alle, weil wir unglaublich gerne auch als Persönlichkeiten wachsen. Das tun die auch, auf andere Art und Weise. Genau, also ich würde da gerne das irgendwie offener halten, ein bisschen,
Ich
dass.
weiß, was du meinst. Ja, ich genau. Ich und das möchte ich eben auch nicht. Ich möchte jetzt nicht sagen, nur unser Weg ist der neue gute und alle anderen haben es bisher irgendwie noch zwar gut gestaltet, aber irgendwie fehlt ihnen was. Stimmt nicht, weil es gibt. Das finde ich eben so spannend. Ich finde es auch spannend, wenn Menschen zum Beispiel rauchen und sind bumperl gesund. Versteht ihr, was ich meine? Also das Leben ist so komplex. Wir sind so komplexe Wesen, biopsychosozial. Wir können doch nicht plakativ sagen, Dieses eine gilt für alle. Oh, auch selbst wenn Studien belegen, dass das zu einer hohen, hohen Wahrscheinlichkeit Rauchen zu Krankheiten und Lungenkrebs und weiß ich nicht, was allem führen kann. Aber trotzdem muss ich für die Idee offen sein, dass es Menschen gibt, die ihr Leben lang rauchen und gehen bumperlgesund aus dem Leben raus. Fertig,
Total.
ausatmen. Und die Ausnahmen bestätigen die Regeln. Und das ist dieses, die Fähigkeit aufzubringen, dann zu sagen, hey, spannend, was passiert da? Vielleicht könnten wir mal gucken, vielleicht gibt es noch mehr. Ja, also uns nicht beschränken und uns eher an denen orientieren. Das finde ich, also auch als ich mich jetzt mit dem Christoph und dem Anton da vor ein paar Tagen unterhalten habe, wenn der Anton so erzählt, der hat total viele Tiefs erlebt und der hat sich irgendwie, denkt man, wenn man das so hört, krass, und jetzt bist du Konzertmeister vom BR und du hast eine mega Ausstrahlung, der hat sich echt durch Täler selber durchgebuddelt. Also das ist auch nicht immer so eine steile oder so eine klare Ebene, auf denen sich auch die auf dem Level bewegen, sondern die haben auch ihre eigenen Höhen und Tiefen und die haben halt, jeder hat ein individuelles Werkzeug. Und alles, was wir jetzt machen, wir drei, ist ja irgendwie was anzubieten, wo wir sagen, das hat mir geholfen, vielleicht hilft's dir. Es muss aber nicht jedem helfen.
Genau.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was in der Coaching oder was so ein bisschen dieses Teil mit reinspielen kann, dass diese Coaching-Szene so ein bisschen verrufen ist, weil jetzt, glaube ich, viele auch meinen, ich habe das Allheilmittel und macht es jetzt und dann seid ihr alle strahlend schön, gesund und weiß ich nicht, erfolgreich und Millionäre.
Ja, total. Das ist
Resoniert mit dir, oder?
ja, voll. Also das ist, was mich wahnsinnig stört. Also ich habe immer das Gefühl, genau das, was du sagst. Also es wird halt so rausgerufen, wie so Marktschreier-mäßig.
Marktschreier.
Also ich habe das Allheilmittel, ich weiß die Lösung. Und daran glaube ich halt nicht. Ich glaube, dass jeder für sich eine Lösung hat und die steckt in uns drin und die müssen wir rausholen. Also die müssen wir,
Ja.
diejenigen, die beraten und coachen, tätig sind, die müssen die richtigen Fragen stellen, um das rauszufinden. Was ist denn meine Lösung? Ich kann keinem die Lösung sagen. Das geht nicht. Ich finde das unseriös sogar.
Ja, total. Total. Clara, du?
Ja,
Auch.
absolut. Ja.
Ja. Ich habe mit dem in meiner Ausbildung für diesen neurowissenschaftlichen Teil lerne ich bei einem beim Damir, der ist Neurowissenschaftler, Psychologe, Medizinwissenschaftler, der war mal, der hätte eigentlich eine Kickboxer-Karriere irgendwie anlaufen können in seiner Jugendzeit. Und der ist auch jemand, der ganz multiperspektivisch auf die Sachen schaut. Und der kritisiert es auch, wenn es dann zum Beispiel diese Buchtitel mit 10 Tipps zum wie werde ich irgendwie schlank oder jetzt mal so, na, oder 10 Tipps, wie ich entspannter werde. Und der sagt, das sind wir trainieren uns damit quasi auf so eine flache Sicht aufs Leben und verlernen, den Mut und den Willen zu haben, zu graben und zu buddeln und dran zu bleiben und zu scheitern und zu merken, okay, da war es nicht, dann muss es aber woanders sein. Irgendwo muss es sein. Wenn wir jetzt rein von ich möchte jemandem helfen, dann sagt er, muss man einfach gucken, auf welcher Ebene ist der Stress? Ist es Bio, ist es Psycho, ist es sozial? Irgendwo ist Stress im System und ne, es klingt zwar wie die Nadel im Heuhaufen, aber es ist einfach so komplex. Und ich glaube, dass auch eine große Stärke auch in Heilberufen zum Beispiel darin liegt, dass sich Leute vernetzen und dass nicht nur einer quasi sagt, mein Mittel hilft und jetzt ist es nur dieses Problem, was euch krank macht und ich habe das Mittel, sondern ich bin ein Kollektiv von vielen und wir gucken einfach, wer findet's für dich? Wo ist es, die Nadel im Heuhaufen? Ist es auch dieses Kollektiv, was, die Clara hat ja schon gesagt, so im Unterricht, dass sich so ein Kollektiv befruchten kann. Wie ist es bei euch, Sandra? Ihr arbeitet im Team wahrscheinlich. Du arbeitest nicht nur im Einzelcoaching, sondern du machst Teamsachen auch, oder? Es ist auch eine teambildende Maßnahme ein Stück weit dabei.
Ja, schon. Also ich lade ja auch Leute ein, also zu mir zu kommen und einen Workshop zu geben oder ich empfehle Leute woanders hin, dass sie da mal gucken können. Unbedingt. Also ich sehe da auch einen großen Spielraum und ich bin ja jetzt auch Leiterin der Jungen Oper hier in Leipzig und das ist ein Shared Leadership-Modell. Also das mache ich zusammen mit meiner Kollegin Marie Chilwick. Und wir führen das Team zusammen und leiten den Bereich. Und ich sehe, was das Unglaubliches auslöst in uns, auch an Potenzialen freisetzt, an Kreativität freisetzt, wie wir uns spiegeln können. Ich glaube, es ist immer wichtig, jemanden zu haben, der für uns wirklich wie so ein Spiegel und auch einfach ja, so ein Buddy ist, so ein Sparring-Partner, mit dem wir einfach jeden Tag unsere Dinge, Themen durchgehen können. Unbedingt. Ich bin sehr für Team und Kollektiv.
Ja. Junge Oper heißt, das würde mich jetzt noch kurz, was ist Junge Oper?
Ich bin an der Oper Leipzig und wir haben die Junge Oper, also wir machen die ganzen Formate, entwickeln wir für Kinder, Jugendliche und auch, also unsere Abteilung ist auch Teil 360 Grad, also das heißt auch, wir kümmern uns um die Themen Nachhaltigkeit, Inklusivität, Diversität. All das versuchen wir in den Formaten sozusagen zu etablieren und wir kümmern uns auch um den Spielplan, was wollen wir spielen für junge Menschen, wir sind gerade dabei, ein Outreach-Programm zu überlegen, wie gehen wir in die Stadt raus und können Musik vermitteln und wie können wir was von draußen lernen. Also nicht nur, dass wir das Gefühl haben, wir bringen denen was bei, sondern was können eigentlich uns die Leute beibringen aus unseren Stadtteilen, weil die haben auch wahnsinnig tolle Erfahrungen und musikalische Erfahrungen, von denen wir noch nichts wissen. Da fangen wir an, ein Outreach-Programm zu entwickeln. Genau, das ist unsere Aufgabe dort.
Okay, klingt cool. Clara, wenn wir nochmal zu der Musikschulthematik zurückkommen. Ich habe vor, eine Podcast-Folge noch mit einem sehr erfolgreichen bekannten Horndozenten aus der Schweiz zu führen. Der ist an einer Musikschule in der Schweiz. Das ist aber was Spezielles. Das ist da ein bisschen mit so einer Art Konz zusammen. Und ich war bei einem Workshop von ihm dieses Jahr im April. Und es war schon irre, was der erzählt hat, was für Erfolge der erzielt. Der hat auch ein ganz bestimmtes System, wie er unterrichtet. Und der hat eine riesen Hornklasse. Also wahnsinnig groß, wahnsinnig erfolgreiche Leute. Die Schüler, die er quasi studiert, oder sagen wir mal so, aus seiner Musikschulkleinen Riege hat er ganz viele großgezogen, die jetzt in großen Orchestern Solohornisten sind. Und da hatte ich mir so die Frage gestellt, weil ich bis dahin immer dachte, boah, ich finde Musikschule echt irgendwie so ein enges Korsett. Und der hat mir wieder aufgezeigt, boah, mit Einsatz und Energie kann ich mich aus diesem engen Korsett auch ein Stück weit befreien. Wie siehst du das? Was würdest du dir für Musikschulen wünschen? Hättest du eine konkrete Idee oder sagst du, ich kann dazu gar nichts beitragen, weil das Freie und das, wie ich es für mich allein gestalte, ist für dich persönlich das einzig Wahre? Oder hast du Impulse, wo du sagst, das könnte an der Musikschule vielleicht was verändern zu einem Guten?
Also ich habe tatsächlich nicht so viel mit der Musikschule zu tun. Und ich sehe da aber auch wirklich solche Menschen wie jetzt den Hornisten, die richtig tolle Sachen machen und die voll mit Struktur auch und den Eltern dann Pläne mit nach Hause geben und so weiter und die Schüler wirklich zu ihren Höchstleistungen hin begleiten. Das finde ich total toll und bewundernswert. Und von außen gesehen denke ich manchmal, boah, ihr könntet euch doch noch mehr austauschen. Es könnte doch viel mehr noch Zusammenarbeit sein, fachübergreifend oder eben mal, weiß ich nicht, Workshop-Tage oder was weiß ich. Aber ich denke, es ist auch wieder so ein Vielfältigkeitsding und für manche passt es dann, so wie es ist, einfach richtig gut. Also, ja.
Wenn du die Wahl hättest, Festanstellung einer Musikschule oder so, wie du es jetzt für dich bisher machst?
Dann so, wie ich es mache.
So, ja, also nach wie vor ganz klar deinen Rahmen setzen. Ich möchte es einfach so ein bisschen auch, wir kommen da nicht zu einem endgültigen Schluss. Ich möchte einfach zum Denken anregen, weil ich habe da auch keine endgültige Lösung. Ich würde von mir selber tatsächlich auch behaupten, ich bin nicht Die Nummer eins, also ich glaube, ich bin keine gute Pädagogin in diesem System. Ich glaube, dass es da weitaus bessere Pädagogen gibt, die meine Stelle viel besser bedienen könnten. Jetzt meine kleine Stelle, ich bin an der Musikschule eingestellt. 30%, also ganz wenig. Aber ich dann, und dann stelle ich mir so die Frage, ist es richtig, dass wir, dass uns auch vielleicht so ein bisschen in unserer Studienzeit verkauft wurde, ja, dann unterrichtest du halt. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, dass dieser Beruf Pädagoge an der Musikschule sollte gar nicht so dieses, ja, das kann dann jeder machen. Das sehe ich nämlich nicht so. Ich sehe, dass da ganz viel, dass das viel mehr Wertschätzung zum einen haben sollte und dass das ganz ausgewählte Leute eigentlich machen sollten. Und ich stelle mich das selber schwer in Frage. Könnt ihr das nachvollziehen? Du bist leise, Sandra.
Entschuldigung, ich finde, dass dieser Beruf eine unglaubliche Verantwortung mit sich trägt. Ich finde, ich finde, Musik zu unterrichten ist Menschenbildung auch. Also es ist gar nicht nur dieses Instrument. Ich habe erstens Verantwortung für das Instrument, das beizubringen und den Menschen zu begleiten, ein groß, oft, wenn man vor allem auch Kinder begleitet, einen ganzen Riesenteil seines Lebens. Deswegen, also auf keinen Fall, es ist sozusagen, das ist auch nichts für jeden. Da muss man auf jeden Fall Eigenschaften mitbringen, die so das, dass man ja da unterrichten kann und Menschen begleitet.
Ja. Und ich habe manchmal eben das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich begleite, also mir kommt, ich habe manchmal, denke ich, ich begleite meine Schüler nicht genug am Instrument, sondern ich mache zu viel Körper, zu viel Persönlichkeit, ich helfe denen zu viel mental. Ich bin, ne, und ich habe so den Druck, dass ich denke, boah, ey, ich muss auch gucken, dass ich da trotzdem dann so eine Konsequenz und eine Stringenz vielleicht reinbringe, dass die trotzdem auch super am Horn werden. Jetzt nicht super, 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 dass die irgendwie eine berufliche Zukunft haben, aber um der Sache willen, um wieder dahin zurückzukommen, was der Anton gesagt hat, das wird jetzt einfach gut gemacht. Weil man auch lernen soll, finde ich, im Leben, was gescheit zu machen und nicht nur zu kommen, und das kritisiere ich so ein bisschen an der Gesellschaft, ja, der soll ja Spaß haben oder die soll halt einfach ein bisschen ausprobieren. Weiß ich nicht, ob das immer so gut ist. Da werfe ich jetzt natürlich wieder ein ganz neues Thema auf und schmeiße den Ball in das Feld der Eltern. Aber ich glaube, da einfach um aufzuzeigen, es gibt ganz viele Dimensionen, über die wir uns unterhalten könnten und wo man vielleicht jetzt auch wenn man zuhört, merkt, es muss jetzt nicht für mich nur diesen einen XY-Weg geben und wenn der nicht geht, dann gibt es nur die Alternative, sondern ich möchte irgendwie aufzeigen, es gibt wahnsinnig viel. Es gibt wahnsinnig viele Kombinationsmöglichkeiten. Also es gibt noch viel, viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können. Wir müssen nur, ja, wir müssen uns trauen zum einen und dann müssen wir eine Idee bekommen, was es ist. Und da begleitest jetzt du, das würde ich jetzt nämlich zum Abschluss noch ein bisschen rausarbeiten. Sandra, da begleitest du ganz viel. Wenn jetzt Leute kommen, die sagen, ich merke, ich würde gerne was anderes machen, ich habe aber keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht. Was wäre dann so der erste, vielleicht hast du einen Tipp oder was wäre so der erste Einstieg?
Ja, also ich glaube, ich oder was wir dann generell machen, ist so ein Board, also sozusagen, wo wir mal gucken, in welche Lebensbereiche möchtest du gerne mal reingucken oder was interessiert dich eigentlich? Also das versperren wir ja ganz oft. Wir glauben eben, dass nur dieser eine Weg da ist. Und wir öffnen erstmal diese ganzen Felder. Und das bedarf auch irgendwie unbedingt dessen, dass man diese inneren Geschichten über sich, wer man ist, ablegt. Deswegen, das ist, sage ich jetzt, das kann man gar nicht so nur als Tipp sagen, so mach jetzt das, sondern das ist tatsächlich, ich finde, es ein relativ großen Prozess, das rauszufinden, was ist das eigentlich, was ich will. Und gleichzeitig, wenn man trotzdem schon mal erste Schritte gehen will, könnte man zum Beispiel auch das Umfeld mal fragen, und ja, einfach irgendwie hören, was ist denn das, wonach würdet ihr mich denn fragen? Wenn ihr kennt mich gut, was sind Dinge, die ihr mich fragen würdet? Also, dass wir mal in unser Umfeld gehen und da so ein paar Recherchearbeit sozusagen, Recherchearbeit leisten.
Voll spannend. Und das fördert wiederum, dass man dann merkt, boah, krass, ich kann ja, also, ne, die anderen zeigen mir, was ich total gut kann. Und dann merkt man plötzlich, ja, okay, so nimmt mich mein Außen wahr. Und dann resoniert es plötzlich und man stellt vielleicht selber fest, okay, darin bin ich wirklich gut. Und das wiederum stärkt unseren authentischen Stolz.
Genau,
Klar
und
ist
das,
das,
was wir,
was, ja, sag du
weißt du,
es.
was wir so authentisch können, also was so ganz natürlich aus uns rauskommt, das ist ja eigentlich unsere Geniezone. Das ist, wo wir wirklich richtig gut sind, aber es ist uns gar nicht bewusst, weil wir es eben so natürlich immer die ganze Zeit machen. Und dann kann man halt weitergehen und gucken, okay, das anscheinend bin ich da drin genial. Vielleicht muss ich in diese Richtung mal gucken.
Clara, wie war das für dich? Bist du mit der Sandra zusammen diesen Prozess auch so durchlaufen, dass du erstmal feststellen musstest, was kann ich gut, oder warst dir schon bewusst, was du wolltest?
Doch, klar, das ist immer wieder, also da bin ich, das ist auch ein lebenslanger Prozess, glaube ich, dass man immer wieder schaut, was will ich, was kann ich eigentlich gut und so weiter. Und dann,
Ja.
also mit Sandra war auf jeden Fall der Prozess, da mal Aufmerksamkeit drauf zu legen, und es kommt aber immer wieder was Neues. Ja.
Ja, und wahrscheinlich auch, wenn du sagst, fortschreitender Prozess ist auch jetzt mit deinem Ensemble und wenn du, wie du unterrichtest und wie du solistisch unterwegs bist, du machst es quasi immer wieder und guckst, was kann ich und was kann ich da mit reinnehmen. Also,
Genau,
sei es
ja.
jetzt die Cajon, auf die ich am Ende draufhau oder irgendwas. Na, also, das ist es.
Ja.
Genau, es ist einfach dann ein kreativer Prozess.
Ja, zum Beispiel,
Sehr
oder
schön.
auch, was ich vorher gesagt habe, dieses Freisein, es war mir gar nicht bewusst, dass das besonders ist bei mir, dieses Freidenken, Freigestalten. Ich dachte, es würde jeder so machen. Man kommt halt in der Band zusammen und ist frei und jeder bringt sich ein. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Nein, auch in dieser Band war es vorher so, dass halt einer der Chef war und alles arrangiert hat und alles bestimmt hat. Und es war völlig eine riesen Durcheinander, eine riesige Arbeit, das zu ändern. Und es war mir gar nicht bewusst, dass es für mich normal ist und für die anderen nicht.
Ja, spannend.
Das ist
Ja, wo
aber
man eigentlich meinen würde, dass so, um jetzt wieder Jazz-Pop, die Schiene, dass die total frei sind und dass das da alles irgendwie, also die können auch sich total
nee,
befruchten
nee, nee.
lassen.
Da gibt
Ja.
es auch ganz enge Deckweisen wieder. Es ist einfach, ja.
Ja. Okay. Also da bist du auch eine super Ansprechpartnerin quasi, wenn es um so Kreativprozesse in scheinbar offenen Systemen geht, wo man quasi mehr gestalten könnte. Sehr schön. Normalerweise stelle ich ja als letzte Frage immer die Version, Vision eines gesunden Menschen, Schrägstrich Musiker oder beides oder wie auch immer. Jetzt würde ich euch aber bitten, vielleicht habt ihr so einen Schlusssatz, was ihr Leuten, Musikern oder auch Menschen, die zuhören, mitgeben wollt, die einfach merken, mir reicht es nicht oder ich fühle mich irgendwie brauche ich mehr. Was wäre so ein Tipp, so ein Instant-Tipp für Leute, die merken, irgendwas ruft mich, ich weiß aber nicht, ob ich mich trauen soll oder.
Also für mich ist es, dass das Leben ein Spielfeld ist. Und das meine ich wirklich total ernst. Also so ein Ernst und Spiel. Das Experimentier- und Spielfeld, dass wir eigentlich uns nicht immer so ernst nehmen. Also dass wir wirklich mal schauen und rausgehen und mal was anderes über uns sagen, was wir denn noch sind oder was wir können, in was wir besonders gut sind. Einfach um zu gucken, was macht es mit mir, wenn ich mit meiner Identität und den Dingen, die da drin in mir drin sind, mal spiele und offen bin und nicht immer nur so, oh, ich bin aber das und ich muss das sagen, sondern einfach ins Spielen zu kommen, experimentieren zu kommen.
Ja, das finde ich mega, so eine Spielfreude. Finde ich richtig cool. Dann würde ich dem einfach noch hinzufügen, die Dinge mit Liebe zu tun. Und auch wenn man gerade nicht weiß, wo will ich hin, einfach mal schauen, was habe ich eigentlich alles schon, und das wertschätzen und das mit Liebe zu tun und dann schaut, was sich daraus noch entwickelt.
Ja, überhaupt.
Spielfreude und Experimentierfreude und Liebe.
Und dann überhaupt erstmal zu entdecken, was ist eigentlich gerade schon alles da, ne? Dass man nicht das
Ja, genau.
Mangeldenken hat, sondern feststellt, boah, krass. Und dann vielleicht auch wieder übers Gespräch hört mit den anderen, oh, das bin ich auch. Ja, so sieht mich die Welt, so viele Versionen gibt es von mir. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch mit euch. Ich entlasse euch jetzt in einen hoffentlich sonnigen Tag bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, vielen Dank.
Und das war die Folge mit Clara und Sandra. Und ihr kennt mich wie immer im kurzen Outro, mache ich gerne auf die Links meiner Gäste aufmerksam. Alle weiterführenden Links zu Webseiten und Co. findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dort könnt ihr euch über Clara und Sandra weiter informieren und über die Arbeit, die die beiden machen. Und wenn wir euch so ein bisschen inspirieren konnten, neue Wege zu denken und ihr wollt jetzt neue Wege gehen, dann schaut doch gerne mal bei den beiden vorbei. Die greifen euch sehr, sehr gerne unter die Arme. Es gibt auch noch, kurz bevor das Jahr endet, eine kurze letzte Folge von mir, eine kurze Solo-Folge. Ihr dürft euch also kurz vor Silvester nochmal auf so einen ganz, ganz kleinen Jahresrückblick und ein bisschen Vorausschau auf 2025 freuen. Also, wer noch Lust hat, ein paar beschwingte Worte von mir mit ins neue Jahr mitzunehmen, der darf sich freuen, kurz vor Silvester kommt noch eine Folge. Jetzt wünsche ich euch aber gesunde Töne, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.